Bruder Heller sprach am 16. Juli 1971 in Bühlenhausen über das Thema 1. Chronika 1, Vers 1 bis 3. Adam, Seth, Enosch und so weiter.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und meine Schwestern, es drängt mich heute Abend, euch ein Zeugnis zu sagen, was euch im ersten Augenblick sehr befremden und eigenartig berühren wird. Ein Zeugnis aber von einer solchen Tiefe der Gottgedanken nach der Schrift, dass uns innerlich eine reiche Freude erfüllen wird. Ich möchte euch zeigen, wie das Wort Gottes ganz verborgen, ganz unscheinbar, so dass man es auf den ersten Blick gar nicht für möglich halten könnte, die großen, weiten Gottgedanken und Gottes Pläne darstellt und enthüllt. Ich möchte euch zeigen, wie Gott im Verborgenen, so dass die, die es nicht wissen können und nicht wissen sollen, gar nicht verstehen, den ganzen Reichtum dessen ausbreitet, was unser Herz froh macht, was unseren Geist weit macht, was uns anbeten lässt. Ich lese euch jetzt einen Schriftabschnitt, der so langweilig ist, dass ihr denkt, ach, was soll denn das uns sagen? Ich lese euch drei Verse, und zwar aus dem ersten Buch Chronika, Kapitel 1. Da lese ich 1, 2 und 3. Ich glaube, dass viele von euch das noch gar nicht gelesen haben. Und bin auch überzeugt, dass die, die es gelesen haben, gedacht haben, ach, was langweilige Sachen. Da lese ich gleich drüber weg. Das hat ja doch nichts zu sagen. Und am Ende dieser Stunde werdet ihr alle staunen, was uns Gott damit zu sagen hat. Ihr werdet euch freuen, mit ganz großer Freude. 1. Chronika 1, 1, 2 und 3. Jetzt hört und schüttelt den Kopf. Ich lese. Adam, Seth, Enos, Kedam, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. So weit. So. Na und jetzt? Was sagt er denn jetzt? Was meint ihr, wenn jetzt die Brüder dort in Blaubeuren im Zelt vorlesen wollten? Da würden die Leute sagen, komm, wir gehen wieder fort. Das ist ja fürchterlich langweilig. Da kann ich auch ein Adressbuch oder ein Telefonbuch aufschlagen und kann lesen, Müller, Adam, Müller, Bertolt, Müller, Christian, Müller, David, Müller, Emanuel, Müller, Fritz, Müller, Gerhard und genauso. Meine lieben Freunde, in diesen 10 Worten, ich habe eben 10 Worte gelesen, 10 Namen, steckt der Heilsplan Gottes mit seiner ganzen Schöpfung verborgen drin. Und das will ich euch in dieser Abendstunde zeigen. Und es ist mein Gebet, dass ihr alle noch so frisch seid, dass ihr es fassen und nehmen könnt. Diese 10 Namen von Adam bis Noah, das ist ein sogenanntes Geschlechtsregister. Das ist immer der Vater, der Sohn, dessen Sohn, dessen Sohn, dessen Sohn, dessen Sohn, von Adam bis Noah. Da Noah ist der 10. Wisst ihr, wer der 7. ist? Von Adam. Enoch, der 7. Wisst ihr, wer der 2. ist? Von Adam. 10. Ja. Und diese 10 Namen sind eine großartige und wunderbare Darstellung der Wege Gottes mit der ganzen Schöpfung, mit der ganzen Welt. Und ihr werdet sagen, ja, kann ich nicht sehen. Jetzt lese ich euch noch einmal diese 10 Namen vor. Ich habe sie eben auf Hebräisch gelesen. Ja, Hebräisch, Adam, ein hebräisches Wort. Seth, ein hebräisches Wort. Jetzt lese ich sie mal auf Deutsch. Du hast schon gehört, gell? Wo? Du hast in Neersheim gehört. Du hast in Stuttgart gehört. Wer hat es schon auch noch gehört von euch? Niemand. Wo habt ihr es gehört? Weiß nicht mehr. Ich habe es schon 3-4 Mal verkündigt. Aber jedes Mal ist das mir persönlich ein gewaltiges Erlebnis geworden. Und deshalb habe ich gedacht, muss ich euch heute Abend das einmal sagen. Und gerade weil wir heute Abend eine kleinere Zahl sind, ist die Aufmerksamkeit dann umso größer. Je kleiner eine Klasse ist, umso besser kann man unterrichten. Und je größer die Klasse ist, umso schwerer ist. Und so ist es auch in Versammlungen. In kleinen Versammlungen kann man viel tiefere, gewaltigere, wunderbarere Sachen sagen, als in ganz größeren Versammlungen. Und nun lese ich euch diese 10 Worte, die ich euch eben vorlas, noch einmal vor. Aber auf Deutsch. Die Seethaupt, ja. Jetzt lese ich es euch auf Deutsch vor. Aber da habe ich es nur nebenbei erwähnt. Heute Abend will ich es euch eingehend darlegen. Ich lese noch einmal diese 10 Namen vor. Aber ich lese jeden Namen auf Deutsch. Eben habe ich es auf Hebräisch gelesen. Jetzt lese ich es auf Deutsch. Der Mensch. Adam heißt der Mensch. Gesetzt zur Sterblichkeit. Gezeugt zum Lobe Gottes, wird herrschen, wenn er eingeweiht ist, wenn das Schwert mit unwiderstehlicher Gewalt Trost, Ruhe, Frieden gebracht hat. Das heißen diese 10 Namen auf Deutsch. Und in diesen 10 Namen ist das ganze Programm Gottes, der gesamte Heilsplan niedergelegt. Und für den, der dann hineinschaut und sich damit befasst, wird er aufgerollt, dass unser Herz staunt und entzückt und beglückt ist. Und das will ich euch jetzt beweisen. Und ich will zu diesem Zweck diese 10 Namen übersetzen. Das könnt ihr auch. Es gibt nämlich ein Büchlein, das erklärt sämtliche Namen der Schrift. Die Namen von Menschen, die Namen Gottes, die Namen Jesu, die Namen des Heiligen Geistes, die Namen des Teufels, die Namen der Berge, der Flüsse, der Städte. Alle Namen in der Bibel sind erklärt in diesem kleinen Büchlein. Das ist das Büchlein von Heinz Schumacher, ein junger, begnadeter, gesegneter Bruder. Das heißt die Namen der Schrift. Und da könnt ihr das alles nachschlagen. Da steht Adam, der Mensch. Ich will jetzt diese 10 Namen erklären und will euch zeigen, dass in diesen 10 Namen von Adam bis Noah der gesamte Heilsplan, der Rettungsplan, die Taten unseres Gottes als Programm gegeben sind. Das ist ein bisschen schwer, aber ihr werdet das verstehen. Alle miteinander. Ihr werdet es alle miteinander verstehen. Und werdet euch freuen mit großer Freude. Zunächst mal die 3 ersten Namen. Noch einmal. Der Mensch, gesetzt zur Sterblichkeit. Auf Hebräisch Adam, Seth, Enos oder Enosch heißt es eigentlich. Enosch. Wir sagen Enos, weil eigentlich Enosch. Aber das ist dasselbe Zeichen, also so
und sinken die drei, mit drei, oder drei Zähne. Ja. Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Gott hat einen Menschen hineingesetzt auf die Erde, zwar ins Paradies hat er ihn gesetzt, und er ist gestorben. Und so ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Menschsein heißt sterbend sein. Menschsein heißt innerlich zugrunde gehen, enttäuscht werden an sich und an den anderen, enttäuscht werden an der Sünde, enttäuscht werden an der Welt und sterben. Wir sind Sterbende, Sterbende. Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Adam, als der Mensch seht, heißt gesetzt. Da steckt das Wort Gesetz drin, das Wort Vorsatz, seht, setzt. Dasselbe Wort, das hebräische Wort seht, das deutsche Wort setzen, dasselbe Wort. Es war wunderbar, wie die Sprachen da verwandt sind, wie das alles zusammenhängt. Wunderbar. Wer wäre ein Fachmann unter uns, der könnte das noch besser erklären als ich. Ja, der Bruder, Professor Dr. Meyer, Fachmann für diese Sache. Ja. Ich könnte mich hierher setzen, der könnte das noch besser erklären als ich. Aber ich erkläre es so, dass ihr es alle versteht. Ganz einfach. Steht das auch im Neuen Testament? Mensch, Gesetz, Sterblichkeit. Steht das auch im Neuen Testament? Du musst wissen. Wo steht es denn? Bitte? Es ist der Menschen Gesetz, einmal zu sterben. Wisst ihr, wo steht? Da steht in Hebräer 9, Vers 27. Leicht zu behalten, 3 mal 9 ist 27. Hebräer 9, Vers 27 ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Hebräisch, Adam, Mensch, seht, gesetzt. Enosch, Sterblichkeit oder zu sterben. Wir sind nicht auf der Welt, um zu leben, um zu genießen und restlos glücklich zu sein. Wir sind da, um zu sterben. Dem eigenen Ich, den eigenen Wünschen, den eigenen Sehnsüchten, den eigenen Trieben und Lüsten, den eigenen Gedanken, den eigenen Plänen. Wir sind Sterbende. Und bis wir das einsehen und bis wir dazu Ja sagen, das dauert lang. Der junge Mensch meint, er könnte die Welt erobern. Und wenn man alt ist, dann merkt man, tja, der Himmel hängt voller Geigen. Und wenn man alt wird, merkt man, das sind lauter verrostete Gießkannen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ihr Mädchen, ihr wollt doch alle glücklich werden, gell? Habt ihr recht drauf, werdet es auch mal. Aber zunächst müssen wir sterben. Zunächst müssen wir bankrott werden. Zunächst müssen wir uns als verlorene Sünder erkennen. Zunächst müssen wir vor Gott zusammenbrechen. Dazu sind wir gesetzt. Menschen gesetzt zu sterben. Wenn jetzt hier ein Punkt wäre, das wäre alles. Und ich würde sagen, so, jetzt gehen wir nach Hause. Das wäre ein schönes Evangelium. Aber das ist eine notwendige, grundlegende Wahrheit, um die wir nicht drum herum kommen. Wir leben als Sterbende inmitten einer sterbenden Schöpfung. Die Welt ist eine sterbende Welt. Die Schöpfung ist eine sterbende Schöpfung und wir sind Sterbende. Dazu hat Gott uns gesetzt. Der Mensch setzt zur Sterblichkeit oder ist der Menschen gesetzt, einmal zu sterben, Hebräer 9, 27. Nun aber geht es weiter. Das nächste Wort, und das ist wunderbar, das ist eines der herrlichsten Worte, das es gibt. Ich glaube, wir haben es heute Morgen beim Kaffee in Ettlingen drüber unterhalten. Oder was gestern? Ich glaube, heute Morgen war es. Das nächste Wort heißt Kenan. Und dieses Wort heißt gezeugt. wenn man eine innere Neuzeugung erlebt durch den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in unser Herz fällt und zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, wenn der Geist uns innerlich ergreift und uns dem Herrn Jesus zu Füßen legt, dann geschieht mit uns eine Zeugung, eine Neuzeugung, gezeugt, Kenan. Dieses Wort ist zum Beispiel die Genesis statt erstes Buch Mose, sagt man auch Genesis. Genitalien, das sind Schlechtsteile zum Zeugen. Das sind wunderbare, tiefe Geheimnisse. Kind heißt eigentlich Gezeugte, Ken, die Ken. Man sagt mundartlich in vielen Teilen Deutschlands statt die Kinder, die Ken. Ken, Kenan. Genau dasselbe Wort im Deutschen, im Hebräischen, im Griechischen. Das ist staunend. Wenn man mal das sieht, da staunt man. Der Mensch soll nicht mehr so dahin sterben wie das Vieh oder wie eine Pflanze, die verfault, sondern der Mensch erlebt innerlich, wenn er sich öffnet für Gott, eine Neuzeugung. Er wird neu gezeugt. Er wird ein neuer Mensch. Es geht Leben in ihm auf. Ich habe gestern Abend ein Erlebnis gehabt, das werde ich nie vergessen. Da habe ich in Heilbronn gesprochen, im großen Saal. Und nach der Versammlung wurde mir gesagt, da ist ein Italiener, der ist gläubig, aber der versteht kein Wort Deutsch. Kein Wort. Sag doch dem ein paar Worte auf Italienisch. Der hat gar nichts verstanden. Na, ich ging da zu ihm hin, merkte schon, hat er gesagt, und fragt, ah, oh, Signor, siete Italiano, und auf der Mieden gesprochen. Und dann fragen, haben Sie was, etwas verstanden? Haben Sie etwas verstanden? Sagt er, niente di tutto, niente di tutto, das heißt überhaupt nichts, gar nichts. Vor 11 Jahren bin ich ein Kind Gottes geworden, durch unseren Heiland, durch unseren Salvatore. Heißt Thailand, San Salvatore. So, das ist aber wunderbar. Und dann ist er mir so echt italienisch, dem Parenpuls auf den Hals gefallen und hat einen Kuss gegeben. Und wir haben uns gefreut und dann habe ich nur mal die Hand gedrückt und da hat er auch was gehabt von der Abendstunde. Ja, hat er auch was gehabt. Das hat man dem Mann angespürt, er ist neu gezeugt. Er ist ein neuer Mensch. Er sagt, ich habe nichts verstanden, aber ich habe alles gespürt. Ich habe alles gespürt. Aber alles gefühlt. Dasselbe hat mir mal ein amerikanischer Pfarrer gesagt, im Jahr 1946 in Hamburg oder 1947. Da war der auch da, da hat er Deutschland bereist, das war gleich nach dem Krieg, so im ersten, zweiten Jahr nach dem Krieg. Und da hat er Deutschland bereist, da kam er nach Hamburg und da habe ich Versammlung gehabt. Und zwar die letzte Versammlung, die war von 9 bis 10 oder von 9:30 bis 10:30 war die letzte Versammlung. Habe ich 6 Versammlungen gehabt an diesem Tag. 6 Versammlungen. Ja. Und bei der letzten war der dabei. Das war eine Nachversammlung. Vorher von 8 bis 9 war die meine Evangelisation. Und dann habe ich eine Nachversammlung gehalten. Habe ich gesagt, jetzt wollen alle die nach Hause gehen, die heim müssen und die ihr Leben dem Herrn geben wollen, die sollen alle hier bleiben. Und die Kinder Gottes sollen auch da bleiben. Und das gab dann noch eine Nachversammlung. Und da saß der oben auf der Bühne in Hamburg in einer Methodistenkapelle und hat das miterlebt. Und dann sagte er mir am Schluss, das war der wundervollste Tag, hat auch kein Wort Deutsch verstanden, das war der wundervollste Tag meines Lebens. It was the most wonderful day of my life, sagte er. Sagte er, ich habe gar nichts verstanden, aber ich habe alles miterlebt. Und das sind dann die Leute, die da an dem Abend erweckt wurden, sind dann raufgekommen, ich habe dann gebetet mit denen, und dann sind sie raufgekommen auf die Bühne und haben mir die Hand gegeben und dann haben sie dem die Hand gegeben, diesem amerikanischen Pfarrer. Und der hat sich so gefreut, der hat jetzt denen angesehen, dass mit denen was Vorgang ist, dass sie erweckt sind oder bekehrt und jetzt mit dem Herrn Jesus wandern wollen. Das hat er gespürt. Und wenn ich gesagt habe, Jesus Christus, das hat er verstanden, aber sonst hat er nichts verstanden. Das war genau dasselbe, was ich gestern Abend mit dem Italiener erlebt. Hat mich so erinnert an diesen Amerikaner. Gezeugt. Das ist ein Unterschied zwischen einem Menschen, der tot ist in Sünden, und einem Menschen, der sein Herz geöffnet, seine Schuld und Sünde und Angst dem Herrn gegeben hat
und ein neuer Mensch geworden ist. Ihr Bläser, wie ist das mit euch? Ihr Bläser, ihr kleine Kerle, ihr habt das noch nicht erlebt, gell nicht? Und ja doch, du hast das erlebt. Ja, wie alt bist denn du? 12 bist du und hast den Heiler dein Herz gegeben. Und hat das angenommen?
Ja.
Wirklich? Weiß ganz genau.
Ja.
Komm hier mal deine Hand. Ja, wunderbar. Und das wird ja, Isaac. Und du, wie alt bist du? Und wie ist es mit dir?
Auch.
Wirklich?
Ja.
Hat jemand deine Hand auch? So. Und da hinten ist auch noch ein kleiner, wie alt bist du? Auch 12. Hast du den Heiler dein Herz gegeben? Weißt du dir? Seht ihr mal da, also ich muss sagen, alle an. Aber was sagt er dazu? Die kleine Stupsel da, mit ihrer Trompete. Ihr lieben Freunde, das ist doch wunderbar. Ich freue mich. Ich habe gedacht, die wissen, die verstehen nichts vom Tuten und Blasen. Das heißt, das auch vom Tempo verstehen sie was. Aber von kindlichen Dingen aus, die laufen halt so mit. So ist recht, bleibt nur dem Herrn treu und betet jeden Tag und lest in eurer Bibel und bekennet ihn, ihr Leben. Das lohnt sich, ich beneide euch ja. Ich bin 23 Jahre in der Welt rumgetappt, bis ich gemerkt habe, was es heißt, Christus zu gehören. Und die Kerle, die dürfen mit 12 Jahren schon ihr Leben dem Herrn geben. Das ist doch groß. Das ist was Wunderbares. Also, gezeugt, innerlich durch den Heiligen Geist, hat man Leben aus Gott. Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit. Das ist die Außenseite des menschlichen Lebens. Gezeugt! Das heißt durch den Heiligen Geist, eine Lebenszeugung, das Gotteswort, der Same ist uns ins Herz gegeben. Und es sind neue Menschen geworden. Wer den Heiland aufgenommen hat, er ist neu gezeugt. Und er weiß, dass er Christus angehört. Und ihr Großen, die kleinen Kerle da, die drei, das gefällt mir, das werde ich nicht vergessen. Ja. Und ihr Großen, wie ist denn mit euch? Könnt ihr auch alle sagen, ja. Ha? Ja? Und wer kann es noch nicht sagen? Wer kann es noch nicht sagen? Meine Freunde, gezeugt, ah, das ist etwas. Kenan, gezeugt, Mahalalel, das heißt, Lob Gottes, da steckt das Wort Halleluja drin. Mahalalel, Halleluja, zum Halleluja Gottes. Wir sind da, wir sind lauter Halleluja-Menschen eigentlich. Wenn es recht steht um uns. Mahalalel heißt zum Halleluja Gottes. Mahalal, Halleluja. El heißt Gott zum Lobe Gottes. Wir sind gezeugt zum Lobe Gottes. Das heißt, wer neu gezeugt ist, der kann Gott loben und preisen. Und wer Gott noch nicht loben und preisen kann, der ist noch nicht neu gezeugt. Nach außen hin gelten die drei ersten Worte, der Mensch, Gesetz, der Sterblichkeit. Wir sind hier in der Welt, um zu sterben. Da sind wir hier eher gesetzt. Aber wir sind neu gezeugt. Wir sind neue Menschen geworden, durch den Heiligen Geist. Durch das Wort Gottes. Neu gezeugt zum Lobe Gottes. Das Loben Gottes ist der Weg, wie man ein Gotteskind wird. Und ist der Beweis, dass man ein Gotteskind ist. Lob Gottes. Wer loben kann, ist gut daran. Du hast so viel Leben aus Gott, dass du Gott loben kannst. Und du kannst so weit kommen, dass du Gott loben und danken kannst, alle Zeit, für alles. Auch für das Leid, auch für die Enttäuschungen, auch für die Ängste, auch für die Nöte. Denn uns muss alles zum Besten dienen. Und deshalb können wir für alles danken. Mahalalel, Lobe Gottes, Kenan, gezeugt. Mahalalel, zum Lobe Gottes. So, jetzt haben wir schon 5. Jetzt haben wir schon die Hälfte. Der Mensch, Gesetz zur Sterblichkeit. Das ist das Leben, wie es sich nach außen darbietet. Alle Menschen müssen sterben. Und alles, was die Menschen glückt, Essen und Trinken und Leider und Jugend und Schönheit und Kraft. Und dann kann man reisen und dann kann man das genießen. Und das alles, das zerfällt, zerbricht und verfault und geht zugrunde. Und unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte werden enttäuscht. Man wird alt und müd und matt. Und wenn man da keine Ewigkeitshoffnung hat, wenn nicht Christus in unserem Leben ist, Wenn ja nicht die Freuden der zukünftigen Welt in unser Herzen lodern, da sind wir arme Tröpfe, dann ist unser Leben nicht wert, gelebt zu werden. Und da gehen die Menschen verbittert der Verzweiflung oder einem Selbstmord entgegen. Warum so ist es? Menschen ohne Christus sinken in die Finsternis hinab. Aber wir sind gezeugt zum Lobe Gottes. Was ist das Wunderbare? Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit, gezeugt zum Lobe Gottes. So, stehst du noch auf Punkt 1, 2 und 3, gesetzt zur Sterblichkeit, oder stehst du schon auf Punkt 4 und 5, gezeugt zum Lobe Gottes? Wohnt Christus in deinem Herzen? Bist du durch den Samen des Wortes Gottes innerlich neu gezeugt und kannst du jetzt Gott loben, auch in der Not, auch unter Tränen, auch in der Angst, auch im Leid, Gott loben, preisen, jauchzen und anbeten. Kannst du das? Ja, dahin muss es kommen. Das ist unser Sinn, das ist unser Programm, das Gott über unser Leben gestellt hat. Jetzt geht's weiter. Habt ihr es bis jetzt verstanden? Hoffentlich. Der Mensch gesetzt die Sterblichkeit, gezeugt zum Lob Gottes. Zur Sterblichkeit, das geht nach unten, und das Lob Gottes, das geht nach oben. Und die Zeugung kommt auch von oben, das ist eine Geistzeugung. Wir sind dem Fleische nach gezeugt und geboren. Aber das ist sterblich. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist, Leben, Kraft, Freude, Lob Gottes. Was sind jetzt wir? Wir, du und ich, sind wir jetzt Menschen, die dahin ins Leben gestellt sind und sterben, Sterbenswege gehen? Oder sind wir Menschen, die gezeugt sind von oben und loben Gott? Was sind wir denn von diesen beiden? Beides. Wir sind beides. Wir sind nach Leib und Seele Sterbende, Enttäuschte, Weinende, Bedrückte, Traurige, Sorgende, Geängstete, Gequälte, Gehemmte, Belastete Menschen. Nach Leib und Seele. Alle. Ihr. Ich auch. Jeder. Aber. Im Geiste, im Glauben, im Blick auf den Herrn Jesus, sind wir Menschen, die gezeugt sind, die innerlich neu geworden sind, die den Herrn aufgenommen haben und die nun Gott loben und danken können und wissen, die Erde und ihre Not und ihren Jammer geht mal vorbei, aber das Leben und die Kraft und die Herrlichkeit, die bleiben ewig. Der Mensch, gesetzt zur Sterblichkeit, gezeugt zum Lobe Gottes. Jetzt geht's weiter. Nummer 6 lautet Jeret. Und dieses Wort Jeret, das heißt, er wird herrschen. Übrigens steht das auch in der Bibel, dass wir zum Lobe Gottes da sind. Das steht im Epheserbrief. Auf das wir etwa seien zum Lobe seiner herrlichen Gnade. Dafür sind wir da, zum Lobe. Wir sind nicht da, um möglichst viel Schokolade zu essen und Zigaretten zu rauchen und Bier zu trinken und ins Kino zu gehen und Vergnügungen zu haben und möglichst immer die neue Mode zu haben, nicht wahr und so weiter. Dazu sind wir nicht da. Der Blech, der Blödsinn. Wir sind da für einen viel höheren Zweck, zum Lobe Gottes. Das steht auch im Neuen Testament, das steht in Epheser 1, Vers 12. Alle diese Dinge, die stehen auch im Neuen Testament. Zum Lobe Gottes, zum Lobe Gottes. Wer loben kann, hat Sieg, hat Freude, hat Kraft. Das Lob Gottes hat eine ungeheure Kraft. Und der Dank, wenn man Gott danken kann, danken und loben sind ja verwandt. Lob und Dank. Wenn man Pfarrer Geier in Nerosheim was sagt, und da sagt er, Lob und Dank. Und seine Frau auch. Wenn ich dich sehe, sag ich, Gisela, wie geht's? Sagt sie, Lob und Dank, es geht gut. Ja, viel zu tun. Kleines Frauchen, 6 Kinder. Und hat eine Arbeit an sich hängen. Aber sie sagt, Lob und Dank, und die Augen strahlen und leuchten. Lob und Dank, das ist wunderbar. Lob und Dank. Im Loben und im Danken ist eine ungeheure Kraft. Ein Mensch, der loben kann für alles und der danken kann für alles, ist ein erlöster und glücklicher Mensch. Ja, also das war Punkt 5. Gezeugt zum Lobe Gottes. Jetzt kommt Punkt 6, das heißt Jeret. Und Jeret heißt, er wird herrschen. Worüber soll denn der Mensch herrschen? Ich will es euch mal nennen, ich will euch dann sagen, was das bedeutet. Er soll herrschen. Na, wir wollen unten anfangen. Über die Fische des Meeres und über die Tiere der Erde und über die Vögel des Himmels. Da steht mehrere Male im ersten Buch Mose, soll der Mensch herrschen. Herrschst du über die Fische des Meeres? Hol mir mal einen Hering, wenn du kannst, aus dem Meer. Hol mir mal einen. Hol mir mal einen Spelling vom Dach, wenn du kannst. Hol mir mal einen Hasen im Feld. Oh, aber ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Fang mal ein. Lauf hinterher und schnappen. Diese Herrschaft, die der Urmensch bekommen hat, hat er nach seinem Fall nie mehr ausgeübt. Heute ist uns die Tierwelt in vielem weit überlegen. Wir herrschen nicht über die Fische des Meeres. Wir tauchen hinunter und gucken durch unser Klotzfenster. So dicke Fenster gucken sie dann und sehen dann allerhand wunderbare Lebewesen auf dem Grunde des Meeres. Aber darüber herrschen? Der Adam, als er noch nicht gefallen war in Sünde, da hat er das gekonnt. Er hat hinabtauchen können in die Tiefen der Meere und hat mit den Fischen sein Liebesspiel gehabt und hat mit denen die geherrscht. Hat sie gerufen, hat sie gesprochen, hat sie gestreichelt und hat hinaufsteigen können in die Höhen. Der unfallene, der noch nicht gefallene Adam. Und mit dem Fall, mit dem Sündenfall, was aus, sank er hinab in eine Plumpheit. Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung der alten Kirchenväter. Die alten Kirchenväter haben diese Herrschaft des ungefallenen Adam wunderbar beschrieben. Ja, haben wir eine Ahnung von der Bibel. Wir haben ja keine Ahnung von der Bibel. Weiß ich nicht, obgleich sie seit 42 Jahren Ahnung von der Bibel. Weiß ich nicht, obgleich sie seit 42 Jahren lesen. Aber ich merke, ich bin so dumm. Die Bibel ist so groß, so tief, so weit und so ehrlich. In allen Beziehungen. Dieses Wort, er wird herrschen, er soll herrschen, ist jetzt noch nicht voll erfüllt. Auch beim Adam war das nur eine Anfangserfüllung, aber eine Vollerfüllung, die kommt. Und jetzt sage ich euch die Deutung. Die Fische des Meeres sind ein Bild für die Toten und die Verdammten. Und die Tiere der Erde sind ein Bild für die Völker und die Vögel des Himmels sind ein Bild für die Geisterwelt, für die Engelwelt. Und darüber soll der Mensch herrschen. Bis jetzt herrscht er noch nicht drüber. Bis jetzt herrschen die über uns. Also wir nicht über sie. Und was hat der Mensch gemacht aus der Herrschaft gegenüber die Tiere? Zoologische Gärten Zirkus und so Kram. Tiere gepeitscht, bis ein Bär zum Beispiel tanzt, so ein Tanzbär. Die werden auf heiße Platten gestellt, damit sie, und so lernen die tanzen. Das wissen auch die wenigsten. Und bis man einen Löwen dahin bringt, durch einen brennenden Reif zu springen, ahnen die Menschen nicht. Denn das Tier hat Angst vor dem Feuer. Hat Angst vor dem Feuer. Was das bedeutet, bis man denn so weit hat, dass er durch das Feuer zu springen. Aber was diese Tiere geplagt und gequält werden, wissen die wenigsten Menschen. Das ist keine Herrschaft, das ist Brutalität. Das ist Vergewaltigung, das ist Roheit, das ist Sadismus. Aber der Mensch wird herrschen. Er wird einmal herrschen. Und der vollendete Mensch, der übt eine Gnaden- und Liebesherrschaft auf die ganze Schöpfung, von den tiefsten Tiefen bis zu den höchsten Höhen, von den Fischen und Bewohnern der Meere, über alle Tiere des Feldes und des Waldes, bis hinauf zu allen Vögeln. Wird der Mensch einmal herrschen, wird mal kommen, wie das sein wird, wie wunderbar das sein wird. Können wir uns gar nicht vorstellen. Manches Mal gibt es einzelne begnadete Menschen, die herrschen jetzt schon über die Tiere. Die sagen, meinetwegen, einem wilden Tier, einem wilden Wolf, sagen sie, du hör mal, das machst du nicht mehr, dass du dauernd die Lämmer holst aus dem Dorf und bringst die um. Tu das nicht mehr. Und der Wolf hört auf und geht mit ihnen und ist zahm. Wisst ihr, von wem ich eben rede? Von Franz von Assisi. Der hat das erlebt. Es gibt Menschen, die haben Herrschaft über Tiere. Ich könnte schon mehr erzählen. Wer hat denn das Buch gelesen von dem
berühmten Arzt, der auch mit Hitler ein Zusammentreffen hatte. Wie hieß der Arzt? Das war mein Leben.
Sauerbruch.
Da waren wir beim Hitler und wie er im Vorraum war, er beschreibt das ganz genau. Da ist ein Hitler, sein Hund, der war ein böser Hund, der ist an ihm. Und da sagt er, du hör mal, mach keine dummen Sachen. Hat mit einem Tier geredet und hat er vor dem abgelassen. Und dann kam der Hitler rein, hat das gesehen und hat einen Wutanfall bekommen und hat gesagt, das ist der Einzige, der es gut mit mir meint. Das ist das einzige Wesen, auf das ich vertrauen kann. Die Menschen habe ich kein Vertrauen. Hier, und den hat er jetzt in seiner Gewalt. Der hat jetzt meinen Hund der Gewalt. Und das war der Einzige, über den ich noch Macht hatte. Und der es mit mir gut meint. Wahre Begebenheit. Wer hat das Buch gelesen von Sauerbruch? Ah, sind ja ganz einfach da. Ja, das müsst ihr mal lesen, dieses Kapitel von Hitler. Sauerbruch, wahres Erlebnis, das ist ergreifend. Und da der Sauerbruch, das war kein gläubiger Mensch, aber etwas von dieser Herrschaft über Tiere hatte der auch. Gut, ich könnte euch jetzt von mir erzählen, aber das mache ich nicht gern. Wie eine böse Katze, die kein Mensch leiden konnte, wie die zu mir kam. Und der habe ich erzählt. Da habe ich erzählt vom tausendjährigen Reich, habe ich der erzählt. Und das ist zu mir gekommen. Und da, oh, sagt ein Freund, sagt, guck mal da, kein, dieser Kater, der zu keinem Menschen geht. Der sitzt dann im Adolf auf dem Arm. Und hat seine Frau geholt. Und hat gesagt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, also, es gibt Dinge, wunderbar. Angeld der kommenden Herrlichkeit. Er wird herrschen. Der Mensch wird einmal herrschen. Wann? Der nächste Name, der heißt Henoch. Und Henoch heißt eingeweiht. Oder verlobt, in Herzensverbindung stehen, wenn er eingeweiht ist. Wir sind ja auch eingeweiht in die Geheimnisse Gottes. Er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens steht in Epheser 1, Vers 9. Wir sind auch eingeweiht. Wir müssen erst eingeweiht werden in die Geheimnisse Gottes, in das Wesen Gottes, in das Herz Gottes, in die Gedanken Gottes, in die Pläne Gottes, in die Liebe Gottes eingeweiht. Und dann werden wir später einmal mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm herrschen und triumphieren. Der Mensch wird zur Sterblichkeit gezeugt zum Lobe Gottes, wird herrschen, wenn er eingeweiht ist. Alle, die sich jetzt vom Heiland einweihen lassen, weihen lassen, ihr Leben ihm geben und in einem gesunden, lebendigen Glaubensleben bleiben und stehen, die werden eingeweiht. Die werden dann herrschen. Das steht hier, das steht alles hier in diesen 10 Worten. Verstehst? Der Mensch, Gesetz der Sterblichkeit, bezeugt zum Lobe Gottes, wird herrschen, wenn er eingeweiht ist. Und deshalb müssen wir die Gottgeheimnisse an der Bibel verstehen. Wir müssen den Heiland kennenlernen, was er einmal sein wird, was er einmal tun wird, wie groß er ist, wie treu er ist, wie er denkt, wie er fühlt. Sein Herz müssen wir verstehen. Von ihm innerlich beglückt und entzückt und durchdrungen werden. Ja, keine Finsterlingen und fromme Rechthaber und Besserwisser werden. Ja nicht. Aber ein persönliches Liebesverhältnis zu Christus haben. Das ist das Leben. Darauf sind wir eingeweiht. Das ist etwas ganz Wunderbares. Eingeweiht. Dann kommt der achte Name, der heißt, wenn das Schwert, oder einfach Schwert, Methuselah, Schwert, wenn das Schwert. Und das Schwert ist ein Bild für den Tod. Damit wir eingeweiht werden in die Gottgedanken, muss einer sterben, muss einer in den Tod gehen. Und durch seinen Tod werden die Kräfte der Liebe Gottes offenbar. Werden wir eingeweiht. Durch seinen Tod kann der Heilige Geist uns alles verkünden, können wir alles verstehen, durch seinen Tod. Wisst ihr, wer dieser eine ist, der durch das Schwert Gottes, durch den Tod Gottes, durch den geopfert, hingeschlachtet, ein Opfer bringt, damit wir zur Herrschaft, zur Weihe, zur Herrlichkeit gelangen. Wisst ihr, wer das ist? Weißt du, wer der ist? Er heißt
Jesus Christ.
Jesus Christ, Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Ja. Meine Freunde, wenn das Schwert, dass der Herr sterben muss, lesen wir schon in 1. Mose 3. Da steht geschrieben, dass die Schlange wird dem Samen, das ist Christus, Christus ist der Same, wird dem Samen in die Ferse stechen, aber er wird dafür der Schlange den Kopf zermalmen. So wirkt das Schwert. Christus wird getötet, aber Christus tötet dafür den Tod. Das sind wunderbare Geheimnisse. So wirkt das Schwert. Ich sage, das Schwert, das damalige Schwert hatte zwei Schneiden. Zwei Schneiden. Eine ist so gerichtet und die andere gegen den Feind. Das zweischneidige Schwert. Steht auch in der Bibel. Wo steht denn das von dem zweischneidigen Schwert? Das, jawohl, da steht in Hebräer 4,12. Jawohl. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Wer das Wort Gottes gebrauchen will, der muss erst sich selber vom Wort Gottes treffen lassen und töten lassen. Was wir nicht erstorten sind, können wir anderen nicht vermitteln. Deshalb sind in den christlichen Kreisen so viel Todeswesen, so viel Rechthaberei, gar keine Frucht, kommen keine Menschen zum Glauben, werden keine Menschen gelöst, werden keine Menschen frei von ihren geheimen Bindungen und Sünden. Weil das Schwert erst uns treffen muss, was wir erstorten haben, wo wir bankrott gemacht haben. Da können wir anderen helfen, dass auch sie sterben, bankrott machen. Sonst aber nicht. Sonst ist es lauter frommer Krampf. Viele, viele Kreise, große Kirchen und kleine Hauskreise. Frommer Krampf, nichts dahinter. Keine Kraft! Kein Leben, keine Lösung, kein Frieden, keine Freude, kein Siegesleben, keine Fruchtbarkeit. Ja, wenn das Schwert, Methusalem, wenn das Schwert. Lamech heißt unwiderstehliche Gewalt. Unwiderstehliche Gewalt. Diesem Schwert, diesem Tod kann niemand widerstehen. Und dem Tode Christi, seiner Kreuzeserlösung, kann niemand widerstehen. Ich will das mal lesen aus Römer 5, Vers 12b und 14. Da will ich mal ein paar Stellen vorlesen. Wie wunderbar das ist, was der Tod Christi bedeutet, das wissen die wenigsten Frommen. Sie wissen wohl, dass der Heiland am Kreuz gestorben ist. Aber was das bedeutet, das ist unerhört. Ich lese Römer 5, zwei Verse. Und da heißt es im nächsten Vers 12b. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wir sind alle dem Tod verfallen, wir sind alle dem Schwert verfallen. Mit unwiderstehlicher Gewalt. Mit unwiderstehlicher Gewalt. Vers 8, wenn das Schwert, Name 8, Name 9, mit unwiderstehlicher Gewalt. Methusalah, das Schwert, Lamech mit unwiderstehlicher Gewalt. Der Tod ist mit unwiderstehlicher Gewalt zu allem durchgedrungen. Wir haben alle gesündigt. Deshalb müssen wir alle sterben. Nicht nur dem Leib nach sterben. Wir haben auch den zweiten Tod, den ewigen Tod verdient. Das liegt in den beiden Worten. Aber, und nun kommt das Geheimnis. Jetzt lese ich Vers 14. Der Tod herrschte von Adam bis Moses, auch über die, welche nicht gesündigt haben. In der Gleichheit der Übertretung Adam, der ein Vorbild ist für den Zukünftigen. Das heißt, ich könnte, das hat verschiedene Bedeutungen, aber ich will nur die einfachste Bedeutung jetzt erklären. Die anderen, das wäre zu schwer, das würde zu weit führen. Ich will nur so viel erklären. So wie der Tod über alle Menschen geherrscht hat, so wird auch einmal der Zukünftige über alle Menschen herrschen. Wer ist denn der Zukünftige? Das ist Christus, er ist das Leben. So wird einmal das Leben herrschen. Wie der Tod alle getötet hat, wird Christus alle lebendig machen. Das will ich euch aber auch vorlesen in Vers 17 bis 19. Römer 5, 17 bis 19. Hört mal zu. Denn wenn durch die Übertretung des einen, durch das Adam, der Tod zu allen Menschen. Geherrscht hat, so werden die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesum Christum. Das heißt, so wie der Tod gekommen ist und hat über alle geherrscht, so wird auch das Leben erscheinen, Christus wird über alle herrschen. Über alle herrschen. Das Leben Christi wird alle erfüllen und alle durchdringen. Aber nicht von selbst, nicht automatisch, sondern eben durch den Glauben. Das heißt, indem wir das annehmen. Ich lese mal weiter. So wie er durch eine Übertretung des Adam gegen alle Menschen die Verdammnis kam, so durch eine Gerechtigkeit, nämlich durch Christus, gegen alle Menschen die Rechtfertigung des Lebens. Was der Adam verdorben hat durch seine Sünde, hat er Christus gut gemacht, und zwar über alle Maßstäbe hinaus, durch seine Erlösung am Kreuz. Das müssen wir verstehen. Und deshalb steht hier, auch in Vers 19, so wie wir durch einen in die Stellung von Sündern geraten sind, durch den Adam, so werden wir durch einen, durch Christus, in die Stellung von Gerechten gebracht werden. Mit anderen Worten, diese beiden Namen, 8 und 9, nämlich Methuselah Lamech, das heißt, das Schwert oder der Tod, das Schwert ist das Bild für den Tod, und Lamech heißt mit unwiderstehlicher Gewalt, der bricht über alle herein. Auch über Christus. Über Adam zuerst. Und dann über alle Menschen. Und dann über Christus. Aber der Adam war daran schuld, dass alle Menschen Sünder geworden sind. Wir sind alle erblich belastet. Und so hat Christus durch seinen Tod den Teufel besiegt. Und nun kann jeder, der Christus annimmt, errettet werden und wird in die Stellung eines Gerechten versetzt. Das ist die Bedeutung von den Namen 8 und 9, von dem Namen Methuselah, das Schwert, Lamech mit unwiderstehlicher Gewalt. Wir können nicht dem Tode widerstehen und Christus hat dem Tode auch nicht widerstehen wollen. Er hat freiwillig den Tod erduldet, um den Tod zu töten, damit er uns zurückversetzte und in eine höhere Stellung versetzte, als sie der Mensch vor dem Fall einnahm. Ihr Lieben, denkt einmal darüber nach. Versucht das einmal zu begreifen. Da steht alles in diesen 10 Namen drin. Und dann kommt durch den Christus, und das ist der letzte Name, kommt Trost, Ruhe, Frieden, Leben, Heil, Gnade, Herrlichkeit. Das alles bedeutet Noach. Noach. Der Noah, wie wir sagen. Die Juden sagen Noach. Noach. Heil, Trost, Ruhe, Frieden. Das bringt der Tod des Christus, des Sohnes Gottes, der mit unwiderstehlicher Gewalt den Feind besiegt am Kreuz. Und nun bekommen wir Trost, Ruhe und Frieden. Und dann können wir herrschen, eingeweiht in die Gedanken Gottes. Und diese 10 Namen waren diesen Plan Gottes. Diese 10 Namen. Jetzt lese ich noch einmal diese 10 Namen vor. Und zwar lese ich sie zuerst, so wie sie da stehen, in eurer Bibel. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Enoch, Methuselah, Lamech, Noach oder Noah. Das sind 10 Namen. Und wenn wir die nicht nachlesen, was das bedeutet, da haben wir gar nichts davon. Sagen wir, das ist ja so langweilig. Aber wenn wir sie übersetzen, wenn wir unser Namensbüchlein aufschlagen und lesen da Adam, der Mensch, Seth, Gesetz oder Ersatz, und das dritte Enosh, der Enoch, Enos zur Sterblichkeit. Und dann heißen die 10 Namen so, ich lese es nochmal vor, gebt mal gut Acht, jetzt versteht ihr es. Der Mensch, Gesetz zur Sterblichkeit, ist dem Menschen gesetzt einmal zu sterben. Gezeugt, zum Leben Gottes. Wenn wir Gottes Kinder geworden sind, dann loben wir Gott und preisen Gott und können danken und jubeln. Das kann ein Mensch ohne Christus nicht. Der kann nur jubeln, wenn er besoffen ist. Von Alkohol oder Nikotin oder Fußball oder Politik oder irgendwas, wenn er sich berauscht hat. dann kann der jubeln für kurze Zeit und dann sinkt er in umso tiefere Verzweiflung hinab. Ich weiß das doch, ich weiß das doch, haben wir doch alle erlebt, mehr oder weniger. Aber wer neu gezeugt ist, der bleibt im Lobe Gottes, wächst im Lobe Gottes und wird vollendet im Lobe Gottes, das ist was Wunderbares. Der Mensch, Gesetz der Sterblichkeit, gezeugt zum Lobe Gottes, wird herrschen. Herrschen. Zunächst herrschen wir über unsere eigene Sünde, durch den Heiligen Geist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, wir herrschen. Wenn er eingeweiht ist, sobald das Schwert, nämlich der Tod Christi, mit unwiderstehlicher Gewalt, die Liebe Gottes ist stärker als der Tod, ist stärker als die Feuerflammen, ist stärker als die Hölle. Das lesen wir im Hohen Lied der Liebe, Kapitel 8. Mit unwiderstehlicher Gewalt Trost oder Ruhe oder Frieden gebracht hat. Trost, Ruhe, Frieden. Und dann herrschen wir. Dann sind wir eingeweiht, wie Gott gedankt hat. Und dann wird alles neu. Dann kommen wir heraus aus der Sklaverei, aus der Müdigkeit, aus der Krankheit, aus den Leiden, aus dem Elend, aus der Nacht, aus dem Grauen. Kommen wir hinein in eine neue Welt. Eine Schöpfung von Licht und Freude. Dann kommt die Herrschaft, dann wird das Böse abgetan. Das kommt, das kommt. Und das alles ist hier niedergelegt in diesem Heilsprogramm Gottes. Seht ihr, dass wir in diesen 10 Namen, die zunächst uns gar nichts sagen, in Wirklichkeit das sehen, was Gott getan hat bzw. tun wird. Und dass da unser ganzes Menschsein aus seiner Elendigkeit, aus seiner Sinnlosigkeit, aus seiner Qual, aus seiner Bedrückung, aus seiner Trauer, dass das herausgehoben wird und in einen Glanz der Herrlichkeit Gottes hineingestellt wird. Sehen wir das ein, meine lieben Freunde? So ist das Wort Gottes. Jetzt habe ich von dem Wort Gottes nur 10 Wörtlein vorgelesen. Mehr nicht. Aber in den 10 Wörtlein leuchtet uns auf, was Gott tut. Er gibt seinen Sohn und den Tod, damit wir errettet werden und eingeweiht werden in seine große Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und dass wir dann dahin kommen, dass wir herrschen. Herrschen über die Fische des Meeres, über die da unten in den Toten räumen, die Gestorbenen, die Verdammten. Und herrschen über die Tiere des Felds, herrschen über die Erde. Israel wird herrschen über alle Nationen. Und herrschen über die Vögel des Himmels, über die Geisterwelt. So werden wir im ganzen Weltall das Heil Gottes bringen. Wird herrschen. Eingeweiht, weil das Schwert mit unwiderstehlicher Gewalt Trost und Ruhe und Frieden gebracht hat. Und so gebe uns Gott, dass wir ihn immer besser verstehen, seine Gedanken, und dass sein Wort uns immer besser aufleuchtet. Ich habe heute Abend mal ein Wort gelesen, was ihr vielleicht noch nie gehört habt, diese 10 Namen hintereinander, was uns aber genau dasselbe sagt, wie wenn wir die Evangelien lesen und die Briefe lesen, die Offenbarung lesen, da sehen wir das auch. Nur sehen wir das dann genauer ausgelegt. Aber heute Abend haben wir das in einem großen Buchen gesehen. So wunderbar ist Gottes Wort, wo wir es aufschlagen, auch wenn wir es nicht verstehen. Ihr braucht gar nicht alles verstanden zu haben, ihr Lieben. Aber ihr sollt gemerkt haben, hier stehen weiche und wunderbare Dinge in diesem Buch der Wahrheit. Das wollt ihr kennen und lieben und loben und danken und glauben und vertrauen und beim Heiland bleiben, ihm treu sein. Ihr 3 Buben, wollt ihr es auch? Ja. Ja, seht das ja alle 3 ja gesagt. Und ihr Toten, wollt ihr es auch? Ja. Ja, gelobt sei der Herr, gelobt sei der Herr. Und so denkt vielleicht ihr dann und wann mal zurück an die 3 ersten Verse im 1. Buch Chronika, das sind diesen 10 Namen und das Programm unseres Gottes für die ganze Schöpfung niedergelegt ist und dass wir das einmal erleben werden. Durch den Sieg Christi eingeweiht in die Gedanken Gottes, die Herrschaft und die Abschaffung von Fluch und Tod und Verderben, wenn der wahre Noach, Christus, der wahre Trost und Friedensbringer, die Herrschaft antritt und wir mit ihm. Das wird etwas werden. Gott segne uns, dass wir sein Wort immer besser, tiefer, lebendiger, beglückter erfahren und erfassen. Auch aus diesen 10 Namen, diesen 10 ersten Namen von 1. Chronika 1, Vers 1-3. Amen.
Amen.